in Berlin, steht vor dem Gericht seit dem 25. Oktober die kurdische Feministin, Politikerin Yildiz Aktaş. Und ihr seid Teil einer Kampagne, die sich nennt Freiheit für Yildiz. Zunächst einmal, wer ist denn eigentlich Yildiz Aktaş?
Yildiz Aktaş ist, wie du eben meintest, eine kurdische Feministin. Und generell kann man über sie sagen, dass sie eine ganz wunderbare, starke und herzliche Frau ist. Also sie ist 51 Jahre alt und hat ihr Leben lang eigentlich für feministische Themen gekämpft und auch für Basisdemokratie und steht eben jetzt hier vor Gericht. Und sie hat eine Selbstverteidigungsrede gehalten im Gericht und sie hat da ein Zitat über sich selber gehabt, wie sie sich selber beschreibt. Und ich würde das einmal vorlesen. Sie sagte nämlich: Meine Geschichte hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, Yildiz. Keiner hat mich bis heute in eine Schublade stecken können. Ich habe mein Leben lang damit zugebracht, gegen repressive, gesellschaftliche und staatliche Normen zu kämpfen. Und ich glaube, das beschreibt Yildiz ganz schön, also sowohl als individuelle Person, aber man sieht auch, dass eben ihre Person und ihr Leben halt immer auch mit den gesellschaftlichen und politischen Zuständen zusammenhängt, in denen sie gelebt hat und politisch gekämpft hat.
Wie ist denn eigentlich auch ihr Aktivismus, wie kann man den einordnen, allgemein auch in Kämpfe kurdischer Frauen?
Also vielleicht, um ihren Aktivismus besser zu verstehen, müsste man auf ihre Lebensgeschichte ein bisschen mehr eingehen. Also Yildiz wurde bereits im Alter von 12 Jahren, das war 1980, kurz nach dem Militärputsch in der Türkei, inhaftiert und kam dort in unvorstellbaren Bedingungen in ein Foltergefängnis und hat da ganz viel Gewalt erlebt. Und sie sagt auch selber, dort wollten die Leute erzwingen, dass die kurdischen Gefangenen dort zusammenarbeiten mit dem türkischen Regime. Und aber dass es nicht nur darum ging, sondern auch, dass es ihnen darum ging, dass die Menschen sich dort unterwerfen und sie einen erzwungenen Verrat begehen. Genau. Und sie war damals halt 12 Jahre alt und hat diese doppelte Unterdrückung erlebt, den man auch sozusagen, also wenn man sie einordnen will als kurdische Feministin, ist das eine ganz typische Geschichte. Also sie wurde einmal unterdrückt vom türkischen Staat und gleichzeitig aber auch von patriarchalen Strukturen in ihrer Familie und ihrer Ehe. Und diese beiden Seiten haben immer auch zusammengespielt. Genau. Und sie hat dann in ihren Mitzwanzigern und über die Jahrzehnte hinweg in verschiedenen kurdischen Parteien, die legal waren in der Zeit in der Türkei, in hohen Positionen für die Rechte von Kurdinnen gekämpft, für Gleichberechtigung und Demokratie. Und eine dieser Parteien war die Demokratiepartei. Und sie sagt selbst, die Demokratiepartei war eine legale kurdische Partei, die die Rechte von Kurdinnen in einer Zeit offensiv vertrat, als für die Herrschenden ein toter Kurde der beste Kurde und für die Männer eine wehrlose Frau die beste Frau war. Und dadurch wurde sie natürlich viel vom türkischen Staat verfolgt für ihre Tätigkeiten. Sie hatte einige Strafverfahren wegen Meinungsäußerungsdelikten und war mehrfach inhaftiert und festgenommen. Und dadurch musste sie dann 2012 schließlich vor einer weiteren drohenden Festnahme fliehen und wurde hier in Deutschland dann als Asylberechtigte anerkannt. Einige Jahre später wurde sie dann hier in Deutschland 2018 wiederum von einem Sonderkommando festgenommen und das ist in ganz scheußlichen und traumatisierenden Umständen passiert.
Du hattest jetzt auch angesprochen, eben die Inhaftierung von Yildiz Aktaş in Diyarbakır, einem der größten Foltergefängnisse eben auch im Jahr 2011, zeigte sie eben auch die Betreiber des Gefängnisses, also die verantwortlichen Putschgeneräle zusammen mit anderen Überlebenden des Gefängnisses an. Und du hast es auch angedeutet, ein Jahr später flieht sie selber in die BRD und hat selbst dort politisches Asyl eben bekommen. Und nun steht sie aber vor Gericht. Was genau wird ihr denn da jetzt gerade eigentlich vorgeworfen? Wie kommt es zu dieser Inhaftierung und auch zu diesem Prozess?
Yildiz Aktaş ist nach dem Paragraph 129b angeklagt. Das ist ein Paragraph, der gegen terroristische Vereinigungen im Ausland ist. Und Yildiz wird vorgeworfen, im Ausland eine terroristische Vereinigung solcher Art unterstützt zu haben. Da geht es um die PKK, also die kurdische Arbeiterpartei. die in Deutschland immer noch als terroristisch eingestuft wird, im Gegensatz auch zu vielen anderen EU-Ländern. Und dafür ist auch wichtig zu verstehen, also dieser Paragraph verfolgt laut dem Gesetzestext die Bildung einer Vereinigung mit dem Ziel von Mord, Totschlag, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das in einem Kontext von einem Staat, der die Grundwerte oder die Würde des Menschen achtet, das wäre in dem Fall die Türkei. Und das kann man natürlich in vielerlei Hinsicht kritisieren. Also einmal kann man kritisieren, in welchem Kontext dieses PKK-Verbot überhaupt errichtet wurde. Und zwar war das 1993, wo es genauso wie heute viele ökonomische Verstrickungen auch mit der Türkei gab. Und gleichzeitig aber wird auch dieser Paragraph immer ganz unterschiedlich eingesetzt, je nachdem, um welche politische Gesinnung es geht. Beispielsweise werden FaschistInnen nicht mit diesen Paragraphen so verfolgt. Und man kann auch darüber nachdenken, ob tatsächlich das Ziel der PKK Mord und Totschlag oder Völkermord sei. Und auch, ob die Türkei ein Staat ist, der die Würde des Menschen gerade achtet.
Nun fanden schon mehrere Prozesstage in Berlin statt. Am 25. Oktober begann der Prozess. Es sind sehr viele Prozesstage tatsächlich angesetzt. Und nun ist auch am Freitag wieder einer dieser Prozesstage. Der nächste wird sein am 16. Dezember. Wie ist denn der jetzige Stand des Verfahrens und wie würdet ihr den Verlauf auch beschreiben bislang?
Ja, so zum aktuellen Stand. Also die Position der Verteidigung ist ja zu sagen, auf der einen Seite kritisieren irgendwie sämtliche Regierungsmitglieder der BRD den völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei. Andererseits eben werden dann hier in Deutschland nicht türkische Kriegsverbrecher verfolgt, sondern Personen wie Yildiz Aktaş, die eben auch Folter erlitten hat in der Türkei. Und die Verteidigung fordert die sofortige Rücknahme der Verfolgungsermächtigung, die eben durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ausgesprochen wurde. Also bisher konnten wir in den Verhandlungstagen Teile der Anklage hören. Am ersten Verhandlungstag wurde eben dieser Unterbrechungsantrag der Verteidigung eingereicht. Damit wollten sie das eigentlich unterbrechen, solange bis das Bundesjustizministerium geprüft hat, ob die Verfolgungsermächtigung vor allem eben zum aktuellen Zeitpunkt, wo dieser Angriffskrieg stattfindet, ob das dann überhaupt noch haltbar ist. Und der wurde dann von den 6 RichterInnen so ziemlich fadenscheidig abgelehnt. Dann gab es verschiedene Zeugen, die angehört wurden. Eben unter anderem eine BKA-Beamtin, die da so als Expertin dargestellt wurde und die hat dann letztendlich so eine total haarsträubende Recherche oder Chronologie zum Anschlagsverhalten in der Türkei vorgestellt, damit dem Gericht dann eben sogenannte Bezugstaten der ausländischen Guerilla, also der PKK, vorliegen. Und um damit zu sagen, dass Yildiz die Verantwortung eben für diese Bezugstaten mitträgt. Am dritten Verhandlungstag hat die Verteidigung dann den ersten Teil von Yildiz Erklärung verlesen, in dem es eben viel um ihre Kindheit, um verschiedene Inhaftierungen und auch Foltererfahrungen geht. Dann wurde noch ein zweiter BKA-Beamter angehört, der eigentlich auch nur was zu organisationsspezifischen Punkten der PKK sagen könnte und aber sich auch inhaltlich überhaupt nicht mit den Zielen der Partei oder auch anderen AkteurInnen auseinandergesetzt hat. Oder auch da gab es wieder kaum kritische Nachfragen von Seiten der RichterInnen, sondern ausschließlich von der Verteidigung. Ja, das ist für uns, lässt das schon auch so diese Frage laut werden, also wie hier eigentlich Recht gesprochen wirkt. Und eigentlich wirkt es eher wie so ein Schauspiel, was nur ein Urteil bestätigen soll, was schon vorab bestätigt ist. Also bisher wurden keine ZeugInnen geladen, die wirklich Ahnung haben von internationalem Recht oder auch von der türkischen Geschichte, von der kurdischen Geschichte, also ExpertInnen, die wirklich was zum Verfahren beitragen könnten. Ja, es gab dann irgendwie noch einen anderen Polizeibeamten, der über die Observation erzählt hat, was auch irgendwie total makaber war, irgendwie zu hören, wie sehr so in ihr Leben reingespielt wurde. Beim letzten Prozesstag jetzt wurde der zweite Teil von Yildiz Erklärung verlesen und da ging es eben auch viel um ihre politische Tätigkeit.
Nun habt ihr auch als Solidaritätsgruppe Freiheit für Yildiz aufgerufen zu einer kritischen, zu einer feministischen Prozessbeobachtung. Wie sieht die aus? Was erhofft ihr euch auch davon?
Grundsätzlich kann man sagen, macht es uns natürlich wütend, wie irgendwie gerade die Verhältnisse sind und wie gerade die Verhältnisse auch im Gericht sind, dass eine Frau, die hier in Deutschland Flyer verteilt hat und Demos organisiert hat, gerade angezeigt wird. Und wir identifizieren uns auch mit ihren Kämpfen oder das, wofür sie einsteht. Und wir wollen, dass feministische Personen darauf aufmerksam machen, dass gerade dieser Prozess stattfindet und dass da Deutschland genau auf dieselbe Art wie die Türkei gerade jemanden verurteilt. Aber wir wollen auch in dem Zuge dieses Prozesses und ich denke mal, dass auch das in jedes Interesse steht, feministische Themen halt groß machen und zeigen, wie auch patriarchale Strukturen sich in diesem Prozess zeigen.
Wie sah die Prozessbeobachtung bisweilen aus? Also haben da viele Menschen daran teilgenommen und damit verbunden vielleicht auch nochmal die Frage, was sind denn vielleicht auch die Voraussetzungen? Wie können Menschen an so einem Prozess teilnehmen?
Also bisher war das immer so, dass wir oft Kundgebungen vor dem Prozess organisiert haben und dann kommen meistens so um die 20 bis 30 Leute mit in den Prozess herein. Voraussetzung dafür ist, sich einmal einer sehr strengen Kontrolle zu unterziehen. Das bedeutet, dass man wie im Flughafen von oben bis unten einmal abgetastet wird und die Sachen kontrolliert werden und weggetan werden. Und man muss auch einen Personalausweis mithaben und den abgeben. Genau, und dann gehen wir zusammen hinein und versuchen eben mitzuschreiben, was gerade da drin passiert und beratschlagen uns auch anschließend und versuchen zusammen einzuordnen, was da gerade im Prozess stattgefunden hat. Dann veröffentlichen wir daraufhin unsere Stellungnahmen auf dem Blog, das ist freiheit-yildiz.com.
Was vielleicht auch noch wichtig ist dazu zu sagen, also soweit wir das auch von Yildiz verstanden haben, ist es ihr total wichtig, dass gerade auch Frauen im Prozess sind, weil das nach ihrer eigenen Aussage das ist, was sie letztendlich ja irgendwie am Leben erhalten hat und fähig gehalten hat, Widerstand zu leisten gegen die Folter und gegen die ganzen Erfahrungen, die sie gemacht hat.